Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. In Kiel kommt in dieser Woche ein Forschungsschiff unter den Hammer. Es wird auf jeden Fall danach die Funktion wechseln und es könnte dann auch für die Seenotrettung benutzt werden. Die Hintergründe gleich dazu. Wir beschäftigen uns heute auch mit einem deutsch-polnischen Grenzprojekt in Brandenburg. Da geht es um die engere Zusammenarbeit der Polizei auf beiden Seiten der Neiße. Unser Landeskorrespondent hat sich vor Ort umgehört. Und in Hamburg soll bald eine Synagoge errichtet werden, und zwar genau dort, wo sie vor 80 Jahren ungefähr von den Nazis abgerissen wurde. Die Debatte um Seenotrettung wird auch in Deutschland immer wieder emotional geführt. Derzeit ist die Neuauflage der europäischen Mission Sophia wieder im Gespräch. In der Praxis wird diese Aufgabe aber weiterhin privat organisiert in aller Regel. Und daran beteiligen sich in Deutschland auch die Kirchen. Die evangelische Kirche in Schleswig-Holstein will jetzt einen speziellen Teil dazu beitragen. Sie hofft, in dieser Woche ein älteres Schiff zu ersteigern, das dann für die Seenotrettung benutzt werden könnte. Darüber berichtet Johannes Kulz.
Am Kieler Ostufer liegt fest verteut ein Schiff mit dunkelblauem Rumpf. Mehr als 4 Jahrzehnte lang ist die Poseidon als Forschungsschiff über die Weltmeere gefahren.
Ja, wissenschaftlich hat es einzigartig gemacht, dass es sehr flexibel einsetzbar war.
Thomas Müller steht auf dem Achterdeck, dem hinteren Bereich der Poseidon. 1977 ging er erstmals an Bord des 60 Meter langen Schiffs. Später wurde Müller wissenschaftlicher Koordinator für die Forschungsschiffe am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, GEOMAR. Seit 10 Jahren ist er in Rente. Nun soll auch die Poseidon in den Ruhestand geschickt werden, zumindest als Forschungsschiff.
Das Schiff ist eben halt 44 Jahre alt. Der Rumpf und so weiter, das ist alles noch im guten Zustand. Das Schiff hat ja noch mal 5 Jahre Klasse, also das, was wir bei den Autos TÜV nennen. Aber die Forschungseinrichtungen, die fest an Bord installiert sein müssen, die Winden und die Hebezeuge, die sind in die Jahre gekommen.
Da eine technische Überholung teuer werden könnte, hat sich das Land Schleswig-Holstein als Eigentümer für den Verkauf der Poseidon entschieden. An diesem Donnerstag um 13 Uhr endet das Auktionsverfahren über die bundeseigene Verkaufsplattform Fabeck. Wird die Poseidon bald Touristen umherschippern? Oder wird sie an die Ölindustrie verkauft? Viele Verwendungen scheinen möglich. Viel Aufsehen erregt hat das Bündnis United for Rescue mit seinem Gebot. Dahinter steht der Trägerverein Gemeinsam Retten e.V. Er möchte die Poseidon gerne schon in wenigen Monaten zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer einsetzen. Bei der Schiffsbesichtigung hat der Vereinsvorsitzende Thies Gundlach festgestellt, dass sich die Poseidon dafür sehr gut eignen würde.
Das geht einmal um die Freiflächen, um die niedrigen Bordwände. Also die müssen ja irgendwie reingehoben werden, die Leute. Es geht um die Möglichkeiten, da Krankenstationen, Isolierstationen, Frauen, Kinder unterzubringen, aber auch eine ordentliche Unterbringung der Mannschaft, die da mitfährt.
Thies Gundlach ist Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD. Die Evangelische Kirche Deutschland ist eines von rund 300 Mitgliedern im Bündnis. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist darunter. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder die Band Revolverheld. Doch die meisten Bündnismitglieder stammen aus dem kirchlichen Umfeld. Gerade viele jüngere Leute fänden die Aktion gut, sagt Thies Gundlach.
Aber es gibt auch in den Gemeinden natürlich Vorbehalte, natürlich die Frage, warum macht ihr das? Ist das nicht eine staatliche Aufgabe, was wir auch finden? Es gibt in unserer Kirche dann doch eine intensive Diskussion, aber eben auch sehr viel Zustimmung. Und manche Sachen sind eben nicht ohne Auseinandersetzung und Diskussion zu haben.
Sollte das Bündnis den Zuschlag kriegen, will es die Poseidon der NGO Sea-Watch zur Verfügung stellen, die schon lange Flüchtlingsrettung im Mittelmeer organisiert. Die EKD will keine Beiträge aus der Kirchensteuer für die Aktion verwenden, sondern sammelt dafür Spenden. Natürlich könnten einzelne Kirchen, die ebenfalls Mitglied im Bündnis sind, anders entscheiden, sagt Gundlach.
Soweit andere Landeskirchen uns Geld geben aus Kirchensteuermitteln, die sie haben, geben wir sie nicht zurück, sondern nehmen sie dann auch dankbar an.
Vor wenigen Wochen machte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm Morddrohungen gegen ihn öffentlich, wegen des Engagements der Kirche rund um die Poseidon. Thies Gundlach hofft auf eine sachliche Diskussion. Hauptanliegen des Bündnisses sei es, Flüchtlinge im Mittelmeer nicht ertrinken zu lassen und Seenotrettung zu entkriminalisieren und ein faires Asylverfahren zu ermöglichen.
Wir lösen nicht das Migrationsproblem oder die politischen Fragen, sondern wollen einfach ganz konzentriert sagen, das geht nicht an, dass wir Menschen ertrinken lassen, um sozusagen einen Pull-Effekt zu vermeiden oder denen deutlich zu zeigen, dass es keinen Sinn hat, nach Europa zu kommen. Das ist zynisch.
Der Zuschlag bei der am Donnerstagmittag endenden Auktion würde grundsätzlich an den Höchstbietenden gehen, heißt es von der bundeseigenen Verkaufsgesellschaft FEBEC. Wobei dies nicht bedeutet, dass der Höchstbietende auch einen Anspruch auf Zuschlagserteilung hat. Es gebe bei dem Verfahren einen kleinen Spielraum, deutet das schleswig-holsteinische Wissenschaftsministerium an. Etwa wenn die zwei höchsten Gebote nah beieinander liegen. Eka von Kalben, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kieler Landtag, würde sich freuen, wenn die Poseidon bald zur Flüchtlingsrettung eingesetzt würde.
Ich hoffe, dass es auf das Land Schleswig-Holstein positiv zurückfällt. Ich bin selber in der Kirche und überzeugte Christin und ich finde es super, wenn man Menschen das Leben rettet.
Die CDU-Landtagsfraktion wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Anders Thomas Müller, der früher für die Geomar-Meeresforschung auch die Fahrten der Poseidon mit vorbereitet hat und jetzt in Rente ist. Ein Einsatz zur Flüchtlingsrettung könne sinnvoll sein, findet der 74-Jährige.
Aber es birgt auch gewisse Gefahren, das ist meine persönliche Meinung dazu. Es birgt ja auch die Gefahr des Sogs, den man erzeugt.
Sie meinen, wenn so Schiffe eingesetzt werden?
Ja, sicher. Nicht? Wir werden schon gerettet, könnte dann dahinter stehen. Und das will ich nicht. Ich will aber natürlich auch nicht, dass die Leute absaufen. Ich möchte, dass die Leute gar nicht erst sich auf den Weg machen.
Ein Beitrag aus Kiel von Johannes Kulms. In dieser Woche spielt das Gedenken eine besonders große Rolle. Am Montag war der Holocaust-Gedenktag und da war vor allem das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz im Mittelpunkt, wo auch Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, vor Ort war. Heute hat der Bundestag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert und rund um dieses Gedenken will die Stadt Hamburg ein Zeichen setzen und dem jüdischen Leben wieder mehr Platz einräumen, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Denn es gibt Pläne, eine Synagoge wieder aufzubauen, die von den Nazis abgerissen wurde Ende der 30er Jahre. Und diese Pläne werden jetzt konkreter, wie Axel Schröder berichtet.
Es ist große Pause an der Schule im jüdischen Bildungshaus Josef Karlebach im Hamburger Grindelviertel. Der Schulhof, auf dem die Kinder herumtoben, ist umgeben von einem hohen Stahlgitterzaun, das ganze Gelände videoüberwacht. Die Pläne gleich nebenan auf dem einstigen Bornplatz die 1939 abgerissene Synagoge wieder aufzubauen, werden konkreter und Philipp Strichertz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, freut sich darüber.
Also ich habe hier Kinder, ich komme hier jeden Tag vorbei und diesen Platz so leer zu sehen und dann mit dem Hochbunker noch dazu ist kein Spaß und deswegen ist es jetzt wirklich berührend und auch für unsere Mitglieder sehr berührend, dass die ganze Stadt dahinter steht, dass diese Synagoge wieder aufgebaut werden muss.
Philipp Strichertz steht auf dem weiten Josef-Karlebach-Platz. In den Boden eingelassene schwarze Pflastersteine zeichnen die Grundlinien des prächtigen Kuppeldachs der Synagoge nach. Auf dem Platz versammelt sind auch Abgeordnete von SPD und Grünen, von FDP, CDU und Linken in der hamburgischen Bürgerschaft. In einem fraktionsübergreifenden Antrag fordern sie den Wiederaufbau der Synagoge. Bevor der aber losgehen kann, soll zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Das Geld dafür kommt vom Bund, erklärt Agnes Tjax, Fraktionschef der Hamburger Grünen.
Nein, wir glauben, dass wir mit 600.000 Euro für die erste Machbarkeitsstudie dieser Synagoge, dann haben Sie ja noch nicht einen fertigen Bauplan, aber Sie haben sozusagen die Klärung der wichtigsten Punkte, gut hinkommen werden.
Wie teuer ein Wiederaufbau am Ende sein wird, steht noch nicht fest. Dass sich auch die Stadt Hamburg daran beteiligen wird, aber schon, so Tjax.
Das Grundstück, auf dem diese Synagoge steht, gehört der Stadt. Auch das ist sozusagen eine Beteiligungsmöglichkeit. Und am Ende des Tages wird sich die Stadt natürlich auch fragen müssen, inwieweit sie sich auch finanziell in bestimmten Dingen beteiligt. Aber das sind Fragen, die dann anstehen. Klar ist, dass die Stadt diesen Prozess sehr aktiv begleiten muss, damit er am Ende klappt.
Neben dem Grünen nickt André Trepol von der CDU.
Ich wünsche mir auch, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger sagen, das ist eine gute Sache, das bringt die Stadt zusammen, das ermöglicht Menschen jüdischen Glaubens hier im Herzen des Grindelviertels wieder ihren Glauben auch auszuleben. Und deshalb hoffe ich auch, dass es viele Spenderinnen und Spender in der Stadt geben wird.
Erbaut aus rotem Ziegelstein mit großen runden Rosettenfenstern wurde das Gotteshaus 1906 eingeweiht. In der Pogromnacht von 1938 wird die Synagoge schwer beschädigt, ein Jahr später abgerissen, auf Anweisung der Stadtverwaltung, auf Kosten der jüdischen Gemeinde. Der Wiederaufbau der Synagoge wurde zwar schon früher immer mal wieder diskutiert, seit dem antisemitischen Anschlag von Halle hatte diese Debatte aber an Fahrt aufgenommen. Den Einwand von Historikern, dass ein Wiederaufbau den Charakter des jetzigen Mahnmals verändern wird, dass ein Neubau den Blick auf die Vergangenheit verstellen könnte, diesen Einwand kann Christiane Schneider von der Linken zwar verstehen, der Wunsch der jüdischen Gemeinde, trotzdem die alte Synagoge wieder zu errichten, sei aber zu respektieren, so Schneider.
Das ist ein Anliegen der Bürgerschaft, dass es nicht der Eindruck entsteht, dass es nun alles vorbei ist, dass alles wieder gut ist. Das heißt, der Wiederaufbau der Synagoge ist wichtig, aber die Mahnung, dass nichts wieder so ist wie vorher, die ist auch wichtig.
Bislang favorisiert die jüdische Gemeinde in Hamburg einen Wiederaufbau nach den erhalten gebliebenen historischen Bauplänen. Auch wenn der Innenraum kleiner ausfallen könnte, sagt der Gemeindevorsitzende Philipp Strichertz.
Dann gab es also seinerzeit 1200 Plätze und ehrlicherweise muss man sagen, heutzutage würden da auch 500 reichen. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass es auch mal wieder den Bedarf für 1200 gibt. Es ist sicherlich auch ein Signal des Aufbruchs an die Hamburger Juden.
Eine neue Synagoge solle aber nicht nur den Mitgliedern der Gemeinde zur Verfügung stehen, so Strichertz. Auch Tagungs- und Seminarräume könnten entstehen, um das Gotteshaus für die Menschen im Grindelviertel zu öffnen. Ende des Jahres soll die Machbarkeitsstudie fertig sein. Wenn die Finanzierung geklärt ist, könne es losgehen, freut sich Philipp Strichertz. Die Bauzeit schätzt er auf 5 bis 6 Jahre. Ende der 20er Jahre könnte die alte, neue Synagoge im Grindelviertel dann wieder eröffnen.
Pläne des Wiederaufbaus einer Synagoge in Hamburg, das war ein Bericht von Axel Schröder. Politisch waren die deutsch-polnischen Beziehungen schon in einem besseren Zustand. Der Umgang mit der gemeinsamen Geschichte und die Forderung nach Weltkriegsreparationen von Deutschland an Polen, die belasten das Verhältnis derzeit immer wieder, zumindest auf der höchsten Ebene. In Brandenburg ist das im Alltag aber wenig zu spüren. Die Grenzstadt Guben oder Gubin ist da ein positives Beispiel in der Hinsicht. Dort sind jetzt auf beiden Seiten deutsche und polnische Polizisten gemeinsam im Dienst unterwegs. Das Ganze ist ein Projekt, das mehr oder weniger genau 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gestartet wurde. Christoph Richter berichtet.
Polizeiobermeister Holger Wägisch ist zusammen mit seinem polnischen Kollegen Mariusz Potorecki unterwegs. Sie gehen als deutsch-polnische Polizeistreife gemeinsam jeweils in ihrer Uniform durch das polnische Gubin. Vorbei am sanierten Rathaus und der von den Nazis in den letzten Kriegstagen zerstörten Stadtkirche. Eine mächtige Ruine, die an die schrecklichen Ereignisse des Krieges erinnert. Der Platz davor ist heute nach Johannes Paul II. Benannt.
Wir werden die Stadt bestreifen und gucken, ob alles in Ordnung ist, ob es irgendwo Probleme gibt, ob es irgendwo Situationen gibt, wo wir einschreiten müssen, ob es irgendwas gibt, was zu melden ist.
Geteilt wurde die Stadt nach dem Potsdamer Abkommen vor 75 Jahren. Der östliche Teil der Stadt, wo die Menschen gelebt, sich amüsiert haben, wo die Villen standen, kam nach Polen. im westlichen Teil Gubens, wo gearbeitet wurde, wo die Tuchfabriken standen, blieb deutsch. Doch diese strenge Teilung ist Geschichte, denn geteilt wird die etwa 50.000 Einwohner große Europastadt Guben-Gubin in der Niederlausitz heute nur noch durch die Neiße. Eine richtige Grenze mit Zöllnern und Grenzkontrollen gibt es längst nicht mehr. Lediglich zwei Grenzsäulen an der Flussbrücke erinnern daran, dass man von einem Land ins andere fährt, dass jetzt sogar deutsch-polnische Polizeistreifen durch die Stadt laufen, für die Menschen dort Normalität. Sie grüßen die Beamten und sie wiederum nicken freundlich zurück.
Coś ciekawego to jest projekt. Chcemy się dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Ciekawy projekt, nie? Także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Er freut sich sehr auf das Projekt oder hat sich sehr darauf gefreut und er sorgt sich gerne um die Sicherheit der Einwohner der Stadt.
Holger Welkisch ist in Guben direkt an der Grenze geboren, weshalb er ein bisschen Polnisch und damit auch übersetzen kann. Die anderen, wie sein Kollege Mariusz Potorecki, müssen es noch lernen. Aber das sei kein Problem. Im Job und der täglichen Praxis werde man das bestimmt schnell hinbekommen, glaubt Julita Cholowinska. Sie ist eine von zwei Frauen im deutsch-polnischen Polizeiteam. Als sie von dem Projekt der deutsch-polnischen Polizeistreife erfahren hat, hat sie sich sofort gemeldet, um mitzumachen. Klar, ein bisschen nervös sei sie schon, sagt sie noch.
Ja klar, muss ich zugeben, dass wir wissen, dass wir etwas Besonderes sind. Also wir sind Pioniere in diesem Bereich. Seit ein paar Tagen bin ich schon sehr aufgeregt und mache mir viele Gedanken über den neuen Job.
Das Team besteht aus drei deutschen und zwei polnischen Beamten. Das Projekt wird mit gut 250.000 Euro aus EU-Mitteln gefördert. Zur Ausrüstung gehören nicht nur ein Auto, sondern auch zwei E-Bikes. Parallel zu ihrer Arbeit bekommen sie Sprachkurse und werden im jeweiligen Polizeirecht geschult. Schwerpunkt der Arbeit ist die grenzüberschreitende Kriminalität und die Beamten sind mit allen hoheitsrechtlichen Kompetenzen ausgestattet. Egal, wo man ist, erklärt der Gubener Polizeiobermeister Holger Welkisch.
Das ist alles geregelt im deutsch-polnischen Polizeivertrag von 2015. Und es sieht so aus, wenn ich als Deutscher zusammen mit einem polnischen Kollegen in Polen auf Streife bin, habe ich die gleichen Befugnisse wie der polnische Kollege. Und andersrum, wenn wir in Deutschland auf Streife sind, hat der polnische Kollege die gleichen Rechte und Befugnisse, die ich als deutscher Beamter auf deutschem Hoheitsgebiet habe.
Für Bartłomiej Baczak, den Absolventen der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und aktuellen Bürgermeister der Stadt Gubin, sind die deutsch-polnischen Polizeistreifen geradezu ideal, damit die Stadt noch näher zusammenrückt. Seine Empfehlung: Wer Polizisten aus dem jeweils anderen Land auf der Straße begegnet,
dann sollte man keine Angst haben, einfach kommen und fragen und vielleicht kann man dadurch auch viele Probleme lösen.
Ähnlich sieht es Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er kommt aus dem benachbarten Forst, das auch an der Neiße und auch an der Grenze liegt. Er sei gewissermaßen mit Neiße-Wasser getauft, kenne die Grenze seit Kindesbein an, sagt Woidke noch. Er ist derzeit Bundesratspräsident und der Polenbeauftragte der Bundesregierung. Dass jetzt gemeinsame deutsch-polnische Polizeistreifen unterwegs seien, sei ein Ausdruck des Zusammenwachsens, der Zusammengehörigkeit und ein Vertrauensbeweis der polnischen Seite.
Wenn man die gemeinsame Geschichte kennt, wenn man die Schwierigkeiten kennt, wenn man auch weiß, dass deutsche Polizeibataillone eine Blutspur durch Polen gezogen haben, ist das, glaube ich, alles andere als Normalität. Ich sage aber, es ist ein Wunder der Normalität, wie eng, wie gut wir hier zusammenarbeiten.
Der Gubener CDU-Bürgermeister Fred Maro sieht es nüchterner. In seinen Augen sind die Polizeistreifen eine Art Sicherheitsgarantie für die Bürger der Stadt. Er kann sich noch gut an das Jahr 2015 erinnern, erzählt er, als es eine Raubserie gab, schnelle Hilfe nicht kam, weshalb er damals sogar Mitarbeiter der Verwaltung auf Streife schickte. Am Ende rückte eine Polizeihundertschaft an, die aber nicht blieb. Mit den deutsch-polnischen Polizeistreifen erhofft er sich nun mehr nachhaltige polizeiliche Zusammenarbeit, mehr Sicherheit über die Ländergrenzen hinweg.
Also wir sind eine geteilte Stadt, wo Menschen mit kriminellen Gedanken natürlich das ein oder andere Land als Rückzugsgebiet nutzen und sich versuchen, der Strafverfolgung zu entziehen. Insofern ist es jetzt praktisch Umsetzung dessen, was ich seit vielen, vielen Jahren fordere, dass man also die grenznahen Bereiche besonders sicherheitspolitisch dort bedenkt und auch mit entsprechender Technik und vor allen Dingen mit Beamten ausstattet.
Eine Reportage von Christoph Richter über deutsch-polnische Polizeistreifen in Brandenburg. Das Coronavirus bestimmt derzeit mehr oder weniger weltweit die Schlagzeilen. Und das ist auch gleich ein Thema bei Campus und Karriere im Anschluss an diese Sendung um 2:55. Und da geht es konkret um die Frage, wie sich dieses Virus auf den Alltag an den Hochschulen in China auswirkt. Dort, wo das Virus ja ausgebrochen ist. Und durch die Sendung führen wird sie Benedikt Schulz. Am Mikrofon bis hierher bei Für Deutschland heute war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.